Herzlich willkommen bei Wir arbeiten dran,
dem Working Woman Podcast von Julia Möhn und Christina Appel. Noch nie haben in Deutschland so viele Frauen gearbeitet wie heute. Und trotzdem sagen uns Erfahrungen und Statistiken, dass noch ganz viel Arbeit vor uns liegt, bis Frauen so arbeiten können, wie sie es auch wollen. Working Women ist der Kanal des Emotion Verlags für alle Themen, die für arbeitende Frauen relevant sind. Und das sind einige.
Equal Pay, Fair Pay, Flexwork, New Work, Führung, Gründung, Glasdecken, Netzwerke, Digitalisierung. In Wir arbeiten dran sprechen wir mit Menschen, die neue Ideen haben für die großen Herausforderungen von Working Women.
Herzlich willkommen zur Folge 37 von Wir arbeiten dran. Hallo Julia.
Hallo Christina.
Wie geht's dir heute?
Danke sehr, ganz gut. Ich finde, Januar und Februar sind noch so Monate, in denen der Schnee noch auf dem Boden liegt und man selber noch neue Spuren ziehen kann. Insofern, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut.
Oh, sehr schön. Ja, für mich sind Januar und Februar auch immer noch diese, aus unserem journalistischen Background, diese Neustartmonate, wo man drüber nachdenkt, welche Geschichten man erzählen kann über Umbrüche, über Wechsel, Veränderungen und solche Dinge. Und wir schließen uns da, ich glaube, so ein bisschen unbewusst, vorbewusst auch an. Wir sprechen heute über Veränderungen und wie man gut oder besser mit ihr umgehen kann. Und ja, welche großen Veränderungen hast du in deinem Jobleben erlebt, Julia?
Ja, ich bin ja ein Ausbund an Beständigkeit. Ich wollte Journalistin werden und bin Journalistin geworden und wollte bei Magazinen arbeiten und arbeite bei Magazinen und für Magazine. Deshalb tatsächlich, glaube ich, die größeren Umbrüche in meinem Leben sind wirklich privater Natur und habe jetzt für das Gespräch auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, wirklich am stärksten verändern die Geburt meiner Tochter vor 11 Jahren, weil das tatsächlich einen in eine ganz andere Position bringt, in eine andere Rolle bringt, auch einen anders aufs Leben gucken lässt und dann auch automatisch anders auf Job gucken lässt und auf Kolleginnen gucken lässt. Und das würde ich sagen, war der größte Umbruch in meinem Leben. Also ein ganz positiver natürlich, der aber sehr nachhaltig und tiefgehend ist. Wie ist es bei dir? Ich weiß, du bist ja eher ein Veränderungsmensch.
Ja, das kann man so sagen. Also ich bin ja klassisches Third Culture Kid. Das heißt, also ich bin auch in Kulturen aufgewachsen, die nicht meine native, eigene, familiäre Kultur sind. Dadurch, dass ich als Kind in Japan gelebt habe und im jungen Alter nach Liechtenstein in der Schweizer Kultur aufgewachsen bin und in England und Amerika gelebt habe und so. Also ich bin sehr häufig umgezogen, sagen wir mal so. Erst familiär bedingt durch meine Eltern und später, weil mich das so nachhaltig geprägt hat, dass ich ständig Veränderungen gesucht habe und praktisch alle 3 Jahre in irgendeiner Form meinen Wohnort verändert habe und später fast alle 3 Jahre meinen Job gewechselt habe. Oh. Und jetzt bin ich Gott sei Dank schon sehr lange in Hamburg und habe aber auch da jetzt eine neue Karriere für mich gefunden, bin von Kultur und Kulturmanagement in den Journalismus gerutscht, also ganz anders als du, und merke, dass ich keine große Lust mehr auf Veränderungen habe. Also da ist jetzt ein großer Zwiespalt in mir und ich hoffe, dass unsere heutige Gästin mir vielleicht so ein bisschen Klarheit verschaffen kann, woher das kommt oder wie ich eventuell da drauf blicken kann in Zukunft, auf diesen Zwiespalt. Und sie ist in dein Netzwerk getreten, Julia. Sie ist in deinem Leben aufgetaucht und wir waren beide so begeistert von ihr. Stell doch gerne vor, wer heute zu uns kommt.
Genau, wir sprechen heute mit Afia Atta-Achiman. Sie ist Transition Coach und Coachin außerdem für den Schwerpunkt Career Fulfillment. Tatsächlich, wie sie in mein Jobleben gekommen ist, ist, dass ich ja auch gerade wieder für die Konferenz arbeite, für den Emotion Women's Day am 8. Mai in Hamburg. Und dort wird sie eine Masterclass eben auch zu Transition geben. Und genau dieses Transition, also auf Deutsch etwa Umbrüche, fand ich so faszinierend, dass man das als Schwerpunkt für seine Arbeit wählt, weil ich den Eindruck hatte, es hat gerade eine ganz große gefühlte Aktualität. Und wenn wir Sie noch ein bisschen vorstellen, warum das für Sie vielleicht auch so eine große Aktualität bekommen hat. Sie ist genau wie wir, oder genau wie ich, du ja nicht, in Norddeutschland geboren und groß geworden und war dann mit 18 zum ersten Mal in Ghana. Das ist das Heimatland ihres Vaters, hat dann aber ganz klassisch, könnte man sagen, Jura studiert hier und hat in Deutschland nach dem Staatsexamen in der Berufsförderung gearbeitet und hat dann aber doch beschlossen nach einem längeren Aufenthalt in Ghana, dass sie auch dort juristisch wirken will und ist genau wie in amerikanischen Rechtsanwaltssälen, von denen wir, glaube ich, beide eine Menge gesehen haben. Muss dann da auch nochmal eine Law School besuchen und Abschlüsse machen, weshalb sie das dort gemacht hat und hat dann in Ghana lange wirklich für große deutsche Unternehmen gearbeitet, für die Botschaft und Stiftungen. Und hat dann den Mega-Coaching-Star Tony Robbins mal in einem Vortrag gesehen und hat gedacht, okay, irgendwie, das findet sie auch ziemlich gut. Hat dann ganz unterschiedliche Coaching-Ausbildungen gemacht in New York und in Kanada und kombiniert heute in ihrer Arbeit ganz verschiedene Methoden, auch das Ubuntu-Coaching, über das wir noch sprechen werden, und arbeitet dabei sehr lösungsorientiert. Sie arbeitet tatsächlich seit 2019 selbstständig als Coachin, weil sie zuerst nach ihrer Rückkehr dann nach Deutschland erstmal als Juristin beim Zoll gearbeitet hat, was ich einfach eine so bunte Vielfalt an Arbeitgebern finde, dass ich alleine darüber schon wahnsinnig gern mit ihr sprechen würde. Aber wir sprechen auch über, sie sagt, dass sie das erstmal gewählt hat, um diesen Reverse Culture Shock besser einzuordnen, der einem passiert, wenn man nach langer Zeit in ein Land zurückkehrt. Und genau, und diese Transition kam uns auch wirklich vor, wie gesagt, nach wie etwas, was Menschen gerade viel erleben, weil wir irgendwie in dieser Corona-Zeit ja, glaube ich, viele Umbrüche alle mitgenommen haben, aber auch die Arbeitswelt durch Digitalisierung, durch Automatisierung viel schneller sich verändert und Menschen mit diesen Umbrüchen besser umgehen müssen. Und deshalb freuen wir uns sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Afia.
Herzlich willkommen, Afia.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf im Podcast. Danke.
Lass uns direkt starten. Also im englischen Wort Transition steckt ja das Neue eigentlich schon drin. Im deutschen Wort Umbruch eben vor allem ein Bruch, eine Unterbrechung. Wie fasst du diesen Begriff für dich? Was sind vielleicht auch seine Chancen?
Also für mich ist da ganz viel drin, so Veränderung, Neuanfang, Neuorientierung und Chance, auch selber eine Chance. Das kann mit beinhalten eine Kursänderung oder sich auch in eine neue Richtung einzuschlagen. Also für mich ist das sehr positiv konnotiert.
Sprechen ja darüber, genau, vielleicht auch noch ein bisschen später, warum vielleicht auch der deutsche Umbruch vielleicht auch kulturell schon ein bisschen in eine andere Richtung zielt, aber auch nochmal allgemein gefragt, was brauchen denn Menschen in diesen Phasen des Umbruchs? Also was fehlt ihnen und was könnte ihnen auf der anderen Seite auch helfen?
Also wenn man sagt, was fehlt ihnen, ich denke, es geht erstmal darum, dass man eine Vision entwickelt, sozusagen in diesem Umbruch, wo will ich eigentlich hin, was ist das größere Bild für mich, und was sie brauchen, ist Mut, um dann sozusagen in diese Veränderung einzutreten und das auch umzusetzen. Und was sie noch brauchen, oder denke ich, was hilfreich ist auf der Reise, ist, wenn man Menschen hat, die auf einem ähnlichen Weg sind, die kann man über Netzwerke finden, wenn man sogenannte Unterstützer hat, Denkpartner, und auch Wissen über die Sache, also die sie verändern wollen. Also dass man nicht nur sagt, okay, das ist jetzt eine tolle Idee oder so will ich mich verändern oder das ist jetzt aktuell, sondern dass man auch wirklich schon ein bisschen fundiert sich Informationen sammelt, um dann entscheiden zu können, ist das etwas, was ich möchte, wenn es denn eine von innen angetriebene Veränderung ist.
Ich mag ja, glaube ich, den Begriff Denkpartnerin sehr gerne. Sag mal, wie findet man seine DenkpartnerInnen?
Das ist ein anderes Wort für Coach. Denkpartner oder aber auch Mentor. Ein Mentor, jemand, der vielleicht einen ähnlichen Weg schon gegangen ist und einem zwei Schritte voraus ist. Jemand, der in meinem Camp ist, aber nicht blind alles zu einem Ja und Amen sagt, sondern auch wirklich kritische Fragen stellen kann, Fragen, die einen aufwecken können, die einem vielleicht Anstöße geben, die man vorher noch nicht bedacht hat. Also das ist für mich so Denkpartner, Coach, Mentor, dieser Bereich.
Und du bist das ja offenbar besonders gerne, weil du ja zu dieser Spezialisierung gekommen bist, als Coachin tatsächlich Denkpartnerin für Transitions zu sein. Was war für dich das Interessante an dieser Spezialisierung?
Also ich finde es halt unheimlich spannend. Es geht im Bereich Transition um Veränderung und Veränderung hat was mit Kreation zu tun, wenn man es denn bewusst angeht und es jetzt nicht von außen auf einen aufoktroyiert wird. Und die Menschen gehen durch gezielte Reflexionsprozesse. Sie lernen sich in diesem Prozess selber besser kennen, was sehr spannend ist. Und wenn es im beruflichen Kontext ist, geht es oft auch um Erfüllung. Also dass man, ich möchte mehr, ich möchte was anderes. Man überlegt, wie kann man bestimmte Situationen optimieren. Und das ist das, was ich so spannend finde, jemanden da zu begleiten in dieser Phase.
Afia, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen deine Biografie runtergebrochen, erzählt, was du uns schon erzählt hast. Und wir würden gerne wissen, was sind deine eigenen Erfahrungen mit deinen Umbrüchen? Welche würdest du sagen, oder vielleicht einer, welcher ist dir besonders gut gelungen? Welcher ist dir misslungen? Oder einer, der vielleicht deine Arbeit jetzt heute besonders prägt?
Okay, also im Sinne von was sind meine Erfahrungen mit Umbrüchen? Was mir gelungen ist, also ich hatte mir Anfang 30 überlegt, dass ich gerne in das Heimatland meines Vaters Ghana ziehen würde zum Arbeiten und Leben. Und damals habe ich gesagt, ich werde für immer da bleiben. Also das war so ein bisschen wie Auswanderung und da möchte ich jetzt sein. Und ich habe 15 Jahre in Ghana gelebt. Also ich habe die Menschen kennengelernt, ich habe Familienmitglieder kennengelernt, mich mit der Kultur mehr auseinandergesetzt, bin auch Kleinunternehmerin geworden, hatte meine eigene Kanzlei. Und das würde ich sagen, das ist mir gelungen. Also ich habe mich eingefunden in dem System, in einer anderen Kultur, habe Freunde gewonnen, habe mich in bestimmten Situationen bewiesen, beziehungsweise dann auch kennengelernt auf andere Arten, wenn dann je nachdem, was für eine Herausforderung gerade anstand. Weiß nicht, wenn ich Misslungen höre, also sozusagen welcher Umbruch ist Misslungen, da habe ich so ein gewisses, so einen Widerstand dagegen. Mhm. Weil für mich ist das, wenn man Fehler macht oder wenn irgendwas nicht gelingt, dann ist das halt ein Lernschritt.
Aus welchem Umbruch hast du ja besonders viel gelernt, ist dann die Frage.
Ja, ich würde halt sagen, dass ich auch meine Meinung ändern darf. Also genau so dieses, was ich gerade sagte, ich will für immer bleiben. Und nach ein paar Jahren oder nach anderthalb Jahrzehnten habe ich dann gesagt, nee, doch nicht. Ich möchte jetzt eine andere Perspektive. Und dass man auch Kurskorrektur betreiben darf, dass ich mir diese Erlaubnis geben darf. Und obwohl ich es vorher der ganzen Welt, also sozusagen meinem Umfeld erklärt hatte, darf ich doch noch mal was anderes machen. Also ich bin daran nicht gebunden und ich entwickle mich ja auch weiter. Also sozusagen, was ich als Anfang 30-Jährige mir überlegt hatte, muss dann nicht unbedingt später noch Relevanz haben. Und im Sinne, welcher Umbruch mein Leben oder mein berufliches Leben am meisten prägt, das war eigentlich die Entscheidung. Ich war bin in der ersten Ausbildung deutsche Volljuristin, habe dann in Ghana auch nochmal Jura gemacht und da auch sozusagen den juristischen Abschluss. Und ich habe mich 2021 neu aufgestellt als Coachin und habe sozusagen eine juristische Stelle verlassen und bin voll in Vollzeit ins Coaching gegangen. Und das war ein großer Umbruch, der im Moment auch noch andauert.
Auch über biografische Prägung von uns beiden gesprochen und wie Transition oder eben auch Nicht-Transition eben da ganz deutlich sichtbar wird. Christina ist deutlich wurzelärmer als ich oder man könnte auch sagen bewegungsreicher als ich. Lebe immer noch in der gleichen Stadt, in der ich geboren bin und arbeite im Job, für den ich mich ursprünglich entschieden habe. Ich habe viel weniger Umbruchserfahrung als andere Menschen. Was mal jetzt so umdreht, was für Kompetenzen haben Menschen mit mehr Umbruchserfahrung? Was siehst du da, wenn du auf unterschiedliche KlientInnen guckst?
Also ich denke, ein großes Kennzeichen für Umbrucherfahren ist Resilienz. Also so eine gewisse Widerstandskraft, weil man schon sich in Situationen befindet, die halt ungewöhnlich sind und mit denen man sich dann auseinandersetzen muss und sozusagen in einer kürzeren Taktung als jetzt jemand, der immer in seinem Umfeld bleibt. Also da gibt es zwar auch Herausforderungen, aber das ist mehr so, glaube ich, etwas gleichförmiger. Dann ist Flexibilität sehr gefragt, also sowohl geistige Flexibilität als auch reagieren können im Leben auf die Herausforderungen, die sich stellen jetzt durch die Umbruchssituation. wenn man einen Umbruch hat, wo man in ein anderes kulturelles Umfeld geht zum Beispiel, wird das kulturelle Verständnis vergrößert. Also man entwickelt einen anderen Blick, weil man sich mit Menschen aus aller Welt zusammenkommt und kennenlernt, deren Werte versteht, wie sie die Welt sehen, wie sie sich in der Welt bewegen. Und das hat dann auch im Umkehrschluss eine Auswirkung auf einen selber durch die Reflexion, wenn man sich dann damit auseinandersetzt. Es kann sprachliche Kompetenzen mit sich bringen, wieder sozusagen, falls man in einem anderen Land ist, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Ich finde auch, dass man Improvisationstalent entwickelt, je nachdem, was für ein Umfeld man sich aussucht, wo dieser Umbruch stattfindet. Weil in Deutschland zum Beispiel ist ja, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist oder auch im privaten, vieles ist geregelt. Es gibt Vorgaben, wie man bestimmte Sachen machen darf. Und jetzt sozusagen in diesem speziellen Kontext, den ich hatte, wo ich mich in Ghana über 15 Jahre aufgehalten habe, da gibt es halt ganz andere Regeln, wie bestimmte Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Und dann muss man gucken mit dem, was man hat, wie komme ich in diesem Umfeld klar. Und ich denke, also eine große Sache ist, dass es ja diese Selbstreflexion mit sich bringt. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Und im Kontrast, wenn man herausgefordert wird, macht man sich dann eigentlich mehr deutlich, ja, sozusagen, das war der Status quo vorher, jetzt bin ich mit diesem Umbruch, mit dieser Situation konfrontiert, habe noch zusätzliche Informationen, wie will ich jetzt damit in die Zukunft schreiten, also was mache ich daraus für mich? Das sind so die Sachen, die mir jetzt so einfallen.
Ja, ich fühlte mich jetzt in ganz vielen Dingen sehr gesehen, als Mensch, die viel umgezogen ist, auch ihre Karriere nochmal verändert hat, also ihren Karriereweg. Warum glaubst du, bin ich als Umbruchserfahrene und durchaus, wie ich finde, sehr flexible, anpassungsfähige und auch manchmal überreflektierte Person jetzt so veränderungsmüde? Also was kann das sein, glaubst du, wo ich sage so, oh, ich möchte jetzt endlich mal eine Routine erleben, ich möchte mal wissen, wo ich hinkomme, ich möchte mal Wurzeln schlagen, die mich auch wirklich festhalten können und mir so ein bisschen Kraft geben können. Was glaubst du, was haben diese Veränderungen vielleicht in mir auch angestoßen?
Also ich denke, Veränderung braucht immer Energie, weil sozusagen derjenige, der in dieser Situation ist, der investiert unheimlich viel Energie in den Neuanfang, in das Loslassen auch von dem Alten, in sozusagen, ja, dieses, wie gehe ich jetzt mit bestimmten Situationen um? Ich muss mich auf neue Leute einstellen, vielleicht auf eine neue Unternehmenskultur oder auf eine neue Menschenkultur, also andere Menschen aus anderen Ländern oder solche Sachen. Und damit verausgabt man sich auch sehr. Also da, denke ich, kommt die Müdigkeit her, weil das Eingewöhnen nimmt Zeit, das sich orientieren in der neuen Situation nimmt Zeit, mit sich selber dann erstmal klarzukommen, auch mit diesen Herausforderungen. Das sind alles Sachen, die dazu führen, dass man müde wird oder auch mal sagen kann, ich möchte es jetzt einfach mal so ein bisschen im Gleichklang haben und nicht jedes Mal mich wieder neu sortieren müssen. Und also ich denke, das sind die Gründe, weshalb diese Müdigkeit kommt. Und es ist sicher eine bewusste Entscheidung, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt irgendwo Wurzeln schlagen, wie mache ich das? Dass man sich halt ein Umfeld sucht, in dem man sich zu Hause fühlt oder einen Arbeitsplatz sucht, wo man sagt, hier stimmen die Werte, hier fühle ich mich wohl, hier mag ich meine Arbeitskraft einbringen. Aber für mich ist es wirklich die Energie, die extra aufgewendet wird, wenn man in diesem ständigen Umbruchprozess ist.
Ich würde gerne dieses Kapitel abschließen, wo wir ein bisschen allgemeiner über Transition sprechen, weil es auch, glaube ich, darum geht, wie hoch ist die Akzeptanz von Menschen, die halt viele Umbruchserfahrungen machen und gemacht haben. Und mir ist in der Vorbereitung für unser Gespräch auch nochmal die Initiative Dritte Generation Ost eingefallen. Das sind Menschen, die halt ja so jetzt in Führungspositionen sind, also das heißt schon zum Teil nach der Wende geboren sind, aber halt diese große Veränderung von das System, in dem ihre Eltern groß geworden sind, existiert nicht mehr, gemacht haben, und die haben diese Erfahrung als Transformationskompetenz benannt und sagen, das ist eigentlich eine Kompetenz, die man nicht irgendwo erwerben kann, sondern die ist halt durch dieses Leben gekommen. Und davon profitieren aber eigentlich alle Menschen, die mit ihnen zu tun haben, weil sie halt eben genau schon, wie du gesagt hast, anpassungsfähig sind, schneller mit Veränderungen klarkommen. Kannst du dich auch mit diesem Begriff verbinden? Würdest du dich als transformationskompetent bezeichnen?
Auf jeden Fall. Also man kann schnell mit Veränderungen umgehen, wird dadurch nicht so sehr erschüttert wie manch andere um einen herum. Und ich denke auch, dass es eine Kompetenz ist, also sozusagen, weil man für sich selber ja immer so Strategien entwickelt. Also was mache ich jetzt in einer bestimmten Situation oder wie möchte ich mich verändern in einer bestimmten Situation? Und viele Leute lieben das Gleichmaß oder den Gleichklang, das, was sie kennen, und wollen sich halt aus dieser Komfortzone nicht rausbewegen. Und diese dritte Generation, die haben das ja mitgemacht. Das war aber von außen ein Ereignis, das auf sie zugekommen ist. Das hatten sie sich nicht selber ausgesucht. Und es ist auch, glaube ich, erst in der im Rückblick dann aufgefallen, was für Kompetenzen sie da erworben haben. Und die haben das halt für sich selber rausgefunden. Und ich denke aber, es gibt heutzutage immer mehr, was man auch nennt, so verschnörkelte Karrieren. Also wo halt es nicht mehr alles so geradlinig ist, wie wir das vielleicht aus unserer Elterngeneration noch kannten. Und also ich denke, dass das wirklich ein Plus ist, wenn man Transformationskompetenz hat. Aber für mich ist es auch so, es ist was erfahren wird und erlebt wird, und nicht, wo man sagen kann, okay, jetzt belege ich einen Kurs und wenn ich das Modul durchgearbeitet habe, bin ich jetzt transformationskompetent.
Ja. Lass uns, apropos Module, genau, lass uns ein bisschen tiefer in die Jobwelt auch einsteigen und auch die Aktualität. Ich meine, wir haben gerade gesamtgesellschaftlich, global auch gerade einen Riesenumbruch erlebt. Aber blicken wir nochmal ins Kleine, also Unternehmen beginnen gerade lebensphasenbezogen auch sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern oder mehr auf sie einzustellen. Also wir haben eine wunderbare Folge über die Menopause und den Job aufgenommen. Wir beginnen zu sehen und zu verstehen, wie viele von uns Angehörige pflegen werden müssen, zusätzlich zur Care-Arbeit, die wir mit unseren Kindern machen. Nimmst du es so wahr, dass diese Sensibilität auf dem Arbeitsmarkt wächst für Umbrüche und für Veränderungen in unserem Leben?
Ja, das nehme ich wahr. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, die Unternehmen müssen mehr darüber nachdenken, wie sie ihre Mitarbeiter an sich binden und halten, weil es ja den Fachkräftemangel gibt. Und dann ist die Frage, wie stelle ich sicher, dass meine Mitarbeiter sich gesehen fühlen und auch als ganze Person wahrgenommen fühlen? Und ich denke, das ist sozusagen so ein bisschen ein Umbruch zu, wie es früher war. Da war es mehr sozusagen, ich kaufe die Arbeitskraft ein und sozusagen du erbringst mir diese Dienstleistung oder diesen Service oder machst halt, was auch immer jetzt deine Aufgabe ist. Und jetzt ist es wirklich mehr so holistisch, den ganzen Mitarbeiter zu sehen, wobei ich aber auch denke, das hat auch was mit Wohlstand zu tun, also mit unserer Wohlstandsgesellschaft, dass man überhaupt da ein Augenmerk drauf richten kann. Weil jetzt wieder aus meinem anderen Kontext, als ich selber meine Firma aufgebaut habe, hatte in Ghana meine Rechtsanwaltskanzlei, wenn man eine kleine Firma ist, dann geht es erstmal darum, Prozesse, Strukturen zu schaffen, Kunden genug zu gewinnen, damit das Geschäft am Laufen sein kann. Und da kann man sich gar nicht sozusagen das leisten, um zu gucken, okay, was sind jetzt die individuellen Bedürfnisse, in welcher Lebensphase befindet sich gerade dieser Mitarbeiter. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung in Wohlstandsgesellschaften. Also weil es uns gut geht, können wir auch dafür extra Ressourcen aufbringen und sagen, da müssen wir jetzt ein größeres Augenmerk drauf haben. Auf jeden Fall.
Mir ist nochmal aufgefallen, dass wir uns ja schon auch vor Corona mit Umbrüchen in der Arbeitswelt beschäftigt haben, nämlich auf so einer Metaebene mit dem Begriff VUCA. Das ist ein Akronym aus Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und da ging es eigentlich darum, zu beschreiben, wie verändert sich die Arbeitswelt durch vor allem Einfluss von Digitalisierung und Automatisierung. Und du hast am Anfang schon gesagt, Menschen brauchen in diesen Umbruchssituationen auch Mut, den sie in sich selber finden. Wie reagiert der Durchschnittsmensch auf so eine VUCA-Erfahrung?
Also ich weiß nicht, wie der Durchschnittsmensch reagiert. Ich kann nur sagen, die Menschen, die ich kenne, entweder durch die Arbeit, die ich tue, oder jetzt Freunde in meinem Umfeld. Also was ich beobachte, ist, dass es zwei große Camps gibt. Die einen, die sozusagen das annehmen und sich dieser Veränderung stellen, und die anderen, die sich überfordert fühlen und sich dann fast ein Stück weit auch zurückziehen, sich dem aber nicht wirklich entziehen können. Also das sind mehr so Haltungen, wie man dann sozusagen sich der neuen Entwicklung stellt. Aber ob ich jetzt sozusagen damit für alle spreche, das kann ich nicht beurteilen.
Ich spreche mal für sehr viele, wenn ich den Begriff Great Resignation irgendwie hier in den Ring werfe. Wir haben im vergangenen Jahr wahnsinnig viel darüber gelesen und auch geschrieben, dass wirklich sehr viele Menschen sagen eben, ich will das so nicht mehr. Und so auf Veränderungen reagieren, in diesem Fall auf die Pandemie und den Fachkräftemangel und die Art und Weise, wie wir miteinander am Arbeitsplatz umgehen. Viele kündigen, das wissen wir aus Studien, auch ohne eine neue Perspektive zu haben, ohne einen neuen Job an der Hand zu haben. Und ich habe es auch schon mal gemacht, lange bevor Great Resignation ein Begriff war. Ist es wirklich sinnvoll, diese Flucht? In erster Linie fühlte ich mich gut. Ich habe mich aus einer für mich schwierigen Situation befreit, aber ohne zu wissen, wohin ich mich verändern möchte. Wie schätzt du das ein?
Also ich finde, das Wort Flucht gibt schon so eine gewisse Wertung vor. Ich denke, dass Great Resignation unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Es kann zum einen auch Kraft freisetzen, weil man dann was Neues anfangen kann und sich nochmal selber neu erfinden kann. Es kann aber auch, und es ist ja oft so, wenn man, es gibt dieses Wort burn your bridges, also wenn man sozusagen hinter sich wirklich alles abschneidet und nicht jetzt gleich wieder in die Sicherheit zurückspringen kann, dann gibt es auch so einen Pull nach vorne. Ich weiß, in der Behörde, wo ich gearbeitet habe, da war es mal so, dass jemand sich versetzen ließ, und da hatten die aber irgendwie so eine Regelung, dass innerhalb eines halben Jahres kann man doch noch auf seine alte Stelle zurückkommen. Also das ist sozusagen genau das Gegenteil davon. Und dieses ist, okay, ich mache einen Cut, und dann bin ich eigentlich gezwungen, mich zu bewegen nach vorne. Und der Aspekt, dass ich nicht weiß, vielleicht wohin ich mich bewegen will, ja gut, das ist dann selbst gewählt. Und da würde ich jetzt selber nicht jetzt irgendwie so ein Omnibus-Statement sagen und sagen, nee, das ist nicht sinnvoll oder das ist sinnvoll. Das kommt auf den Einzelnen drauf an und was er aus dieser Situation macht. Und ich würde nur dazu raten, dass man halt diese Zeit dann auch nutzt, um Klarheit zu gewinnen, weil das Gegenteil für mich von Flucht und Fliehen ist, was steuere ich an, wo will ich denn dann hin? Also wenn ich das eine verlassen will und hinter mir lassen will, wo soll es dann hingehen? Und dass man eben nicht dann irgendwie in einer Schockstarre endet und weil man jetzt die Sicherheit verloren hat und irgendwie das Gefühl hat, jetzt geht gar nichts mehr.
Du hast auch im Vorgespräch uns ein bisschen von diesem Reverse Culture Shock erzählt, den halt Menschen haben, wenn sie nach langer Zeit zurück in ihr Heimatland kommen, und dass du das auch ähnlich erfahren hast, als du dann nach 15 Jahren etwa zurück nach Deutschland gegangen bist. Auch unter anderem, weil es halt ein anderes Mindset zum Thema Veränderung gibt in diesem Land als das, was du erlebt hast. Auch eine andere Haltung zum Unternehmerinnentum, hast du erzählt, ist diese Angst vor Veränderungen, also diese fast die Ablehnung bis zu, würde ich sagen, bis zur Leugnung von diesem VUCA auch. Ist das für dich auch kulturell geprägt? Also wie, um nochmal so eine Durchschnittsfrage zu stellen, wie kommen wir hier mit Transitions zurecht?
Also ich fand das eine sehr interessante Frage, oder ich finde das interessant zu gucken, gibt es da auch einen kulturellen Aspekt? Und wenn ich darüber nachdenke, würde ich sagen, ja. Weil ich habe in Deutschland wahrgenommen halt wirklich, dass primär Leute sich aus Sicherheitserwägungen ausrichten, und ich denke, es hat damit zu tun, dass wir halt ja auch einen sehr hohen Lebensstandard haben und es uns grundsätzlich wirtschaftlich sehr gut geht, und man hat Angst sozusagen, etwas von dieser Sicherheit zu verlieren oder weniger zu haben. Und in dem anderen Kulturkreis, den ich kenne, also in Ghana, ist es so, dass Leute sehr viel bereiter sind, Risiken einzugehen, sei es beruflich oder auch in anderen Aspekten des Lebens, weil man eben nicht so abgesichert ist. Das heißt, es ist mehr Experimentierfreudigkeit da. Man versucht verschiedene Wege, um am Ende des Tages so leben zu können, wie man gerne leben möchte. Und also von daher würde ich die Frage mit Ja beantworten. Da ist sicher was dran.
Ja, ich finde es interessant, weil ja, glaube ich, jetzt alle Menschen, die Verantwortung haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt, sich genau immer darüber Gedanken machen, wie gelingt Transformation, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeitenden diesem Thema eben anders gegenüberstehen als angstbesetzt. Und ich finde es interessant, dabei zu gucken, was könnte dabei eigentlich helfen, nämlich auch mal zu schauen, was für Menschen haben denn zum Beispiel diese Umbruchserfahrung gemacht, die schon für mich arbeiten, und können die nicht auch in irgendeiner Form zum Role Model werden? Das wäre so eine Idee, die mir dabei so kam, dass ich irgendwie dachte, die gibt es ja, diese Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wir sehen sie aber, glaube ich, zu selten noch in diesen Role Model Positionen.
Ich kann mich erinnern, wie ich zu Beginn der Corona-Pandemie auch mit unserer Emotion-Kollegin Julia Sharonna gesprochen habe über die Art und Weise, wie die Pandemie in Israel, in Tel Aviv, angenommen wurde und wie die Menschen reagiert haben und was für ein großer Unterschied da auch bestand zu der Art und Weise, wie wir das als Deutsche getan haben. Und ich denke, Corona ist auch ein Punkt, über den wir in Sachen Veränderung einfach mal sprechen müssen. Es hat die Arbeitswelt wahnsinnig verändert und auch sehr schnell verändert. Teamarbeit, Homeoffice, auch die Erkenntnis, dass wir vielleicht unter dem Überbegriff Quiet Quitting nicht mehr alle ständig Überstunden und die extra Meile ableisten sollten. Wenn du auf deine KlientInnen schaust, wie hat diese Pandemie, die Corona-Zeit, ihren Blick vielleicht auf Veränderungen verändert?
Ich würde sagen, es kommt wieder sehr auf das Individuum an. Also das war unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, da gab es einen Trend. Alle waren so und die anderen waren so. Aber bei, es war ja sozusagen Corona hatte einen Überraschungsmoment. Also es war ja nichts, was wir schon gesehen hatten oder wo wir wussten, es kommt jetzt. Und als es dann eingetreten ist, hat es den Raum gegeben, Zeit zur Reflexion zu nutzen, was Neues zu wagen, sich auch neu zu entfalten. Und es gibt bestimmte Klientinnen, die sind introvertiert, die fanden das also ganz prima, weil sie dann auch gesehen haben, vielleicht möchte ich zukünftig in meinem Arbeitsumkreis ein anderes Modell leben, weil jetzt muss ich im Homeoffice arbeiten und ich merke, ich blühe total auf und das tut mir total gut. Also das war dann auch eine Erkenntnis, weil es ja vorher gar nicht die Möglichkeit in der Form gab. Nachher war es ja dann sozusagen Standard und wir wurden zum Teil ja von den Arbeitgebern auch angewiesen, ihr müsst jetzt von zu Hause arbeiten. Und bei anderen führt es zur Isolation, ne? Also dass sie gemerkt haben, eigentlich ist mein soziales Umfeld auf der Arbeit. Jetzt bin ich, darf ich nicht auf der Arbeit sein, wo ich andere Menschen treffe. Und das hat dann auch zur Einsamkeit geführt. Aber ich würde nicht zu dem Schluss kommen, von dem, was ich sozusagen bei meinen Klientinnen gesehen habe, zu sagen, dass grundsätzlich damit Veränderungen für sie leichter geworden sind. Es war jetzt das Spezielle der Corona-Krise zu sagen, okay, für mich ist das so und so gelaufen und das habe ich daraus gelernt oder das hat sich entwickelt. Aber dann, wenn eine andere Herausforderung, eine neue Veränderung kommt, heißt das nicht, dass sozusagen sie das jetzt mit ganz viel Leichtigkeit alles gemeistert haben, weil dieses war, wie gesagt, auch von außen aufoktroyiert. Da hatte man ja keine Wahl, ob man das wollte oder nicht. Und oft bei anderen Veränderungen ist es so, dass sie von innen kommen. Und da kann man ja selber mitsteuern, da kann man reflektieren, da kann man mit anderen drüber reden. Das ist dann die einfachere Veränderung, weil es selbst motiviert und selbst gesteuert ist.
Ich finde es sehr schön, wie sich auch so Fäden bei mir schon jetzt verfestigen, dass ich denke, es ist halt auch eine Frage von, ja, wir haben vielleicht unsere Resilienz aufgebaut, aber wir haben auch viel Energie ausgegeben, ne? Und insofern ist das vielleicht auch nicht etwas, was sich gerade zusammenfasst in so einem positiven Blick von, ich bin jetzt veränderungsbereiter. Und wir waren jetzt bei so großen Themen wie Kultur oder Corona, VUCA-Welt. Wir haben aber schon festgestellt, dass ja Umbrüche eigentlich auch etwas sind, was auch in ganz kleinen Einheiten daherkommen kann und Menschen im Job begegnen kann. Also etwa, ich habe einen neuen Arbeitgeber oder ich bin in eine andere Abteilung gewechselt. Wie wissen das Menschen eigentlich, dass damit, also weil das ja, sind ja oft, ist es ja so unauffällig, ne, was daherkommt als Veränderung, nehmen die das eigentlich wahr, dass damit auch wirklich ein Umbruch einhergeht? Oder ist es so, also können wir das bewusst auch angehen und reflektieren?
Ich würde sagen, ja. Also es kommt wieder drauf an, auf das Individuum, ob die jetzt abstrakt sagen würden, oh, ich weiß, ich gehe durch einen Umbruch oder eine Transformation. Aber auf jeden Fall nehmen sie wahr, wenn sich der Arbeitgeber ändert, wenn sie eine neue Rolle antreten. Das sind zum Beispiel auch oft Situationen, wo Leute auf mich zukommen, so beruflich, ich trete eine neue Rolle an, ich bin befördert worden und ich will einen guten Einstieg haben oder ich bin plötzlich meinen früheren Kollegen vorgesetzt, wie gehe ich damit um? Also viele Menschen sind sich dieser Umbrüche bewusst, auch wenn sie es vielleicht nicht abstrakt formulieren würden. Und manche sind halt dann aktiv und sagen, ich will die Veränderung so gut wie möglich durchlaufen und suche mir Unterstützung. Bei vielen löst das auch Angst aus, gerade wenn es wieder nicht selbst gewählt ist. Also wie gesagt, was weiß ich, eine Firma wird aufgekauft. Man weiß dann nicht, wird es Entlassung geben, wird es mich betreffen oder nicht. Wie werde ich dann, wenn zwei Firmen zusammenkommen, werde ich noch meinen Job machen oder wird sich da was verschieben? Und das sind sozusagen eher angstbesetzte Momente. Aber auch da sind die Leute sich dessen bewusst, dass die Veränderung vor der Tür steht, dass sie keine Chance haben, da sozusagen dem zu entwischen, es sei denn, sie entscheiden zu kündigen. Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall.
Lass uns drüber sprechen, über dieses Bewusstsein auch. Also egal, ob ich jetzt sage, okay, ich wechsle meinen Job, ich bewerbe mich oder ich habe meine Beförderung bekommen oder aber auch gehört unsere Firma zu einem anderen Konzern oder so. Wenn ich mich darauf vorbereiten kann, was ist für diesen Prozess wichtig? Wie kann ich mich, in welchen Schritten kann ich mich von der Idee, also von dem Bewusstsein, hier kommt eine Veränderung auf mich zu, bis zur Umsetzung vorbereiten?
Also erstmal, dass man sozusagen so viel Informationen wie möglich sammelt über das Neue, also sozusagen das, was auf einen zukommt, dass man auch im Arbeitskontext rausfindet, gibt es irgendeine Unterstützung? Also werden mir Ressourcen an die Hand gegeben, Materialien, Mentoren, Coaches, gibt es Leute in der Firma, die vielleicht damit schon Erfahrung haben? Also dass man da erstmal guckt, was ist möglich? Dass man vielleicht auch guckt, gibt es im eigenen Freundeskreis Menschen, die schon solche Veränderungen mitgemacht haben, wo man vielleicht mal fragen kann, wie bist du denn damit umgegangen? Wobei da immer so eine gewisse Vorsicht geboten ist, weil haben ja unterschiedliche Persönlichkeiten und haben unterschiedliche Arten, wie wir Dinge angehen, umsetzen und auch verarbeiten. Und das, was für den einen gut ist, muss nicht unbedingt für den anderen auch gut sein. Und dann vielleicht auch eine gewisse Neugier zu entwickeln und zu sagen, da ist eine Chance. Also was kann ich aus dieser Veränderung für mich, was kann ich aus der Veränderung für mich mitnehmen? Und sich auch ein bisschen Zeit zu geben. Also wenn es unangenehm wird, weil Veränderung meistens auch mit so einem unangenehmen Gefühl zu tun hat, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht, dass man sagt, okay, das ist kein Dauerzustand, das hört wieder auf. Also selbst dieses Wissen, nach einer gewissen Zeit wird das Normalität werden. Und ich habe in der Veränderung oder in dem Umbruch auch Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich bin dem ja nicht ausgeliefert nur, sondern ich kann was Neues lernen, ich kann neue Kurse nehmen und das ist ja dann auch sozusagen eine Wachstumsmöglichkeit.
Dieses, dass ich nicht zum Objekt dieser Veränderung werde, sondern dass ich mitbestimmen kann, was mit mir passiert oder wie ich mein Mindset ausrichte, mich dem entgegenstellen, das, vielen Dank, das ist, glaube ich, für mich da die zentrale Aussage. Julia, bitte.
Ja, ich nochmal aus dem Camp von den Sitzenbleibern. Nochmal da gefragt, wir sehen ja oft nur diese Riesenstrecke vor uns, die eine Veränderung von uns abverlangen würde und bleiben dann lieber, wo wir sind. Coachst du denn auch für diese ersten Schritte? Und wie wäre das, wenn man für die begleitet?
Ja, also ich coache auch für diese ersten Schritte, weil meistens der wichtigste Schritt ist der erste Schritt, dass man erstmal in Bewegung kommt von der Idee zum Tun und nicht nur immer sich alles überlegt und sich im Kreis dreht, weil man dann auch immer sagt, was könnte schief gehen und was einem dann wieder stoppt, wenn man gerade in der Vorwärtsbewegung war. Das auf jeden Fall. Und also sozusagen den Ansatz, den ich gelernt habe, ich komme aus der lösungsorientierten Coaching-Ecke und da gehen wir davon aus, dass der Coachee, also der Mensch, den man begleitet, eigentlich Experte ist für sein Leben. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt den Leuten sage, das wäre die beste Version oder von dem, was du mir erzählt hast, denke ich, du solltest in die Richtung gehen, sondern ich arbeite mit dem, was der Mensch aus sich selber rausbringt. Und manchmal kann man so ein bisschen den Spiegel hochhalten und Sachen, die jemand vielleicht nur unbewusst so im Nebensatz sagt, nochmal herausholen und sagen, hier, das hast du gerade gesagt. Also wenn man da tiefer geht, kommt man dann vielleicht auf einen Wunsch, der vorher der Person gar nicht klar war, etwas Ungeäußertes. Und das ist sozusagen beim Coaching-Ansatz, den ich vertrete. Und ich arbeite auch nicht mit Modulen. Also die Person kommt ins Gespräch rein und bringt das mit, worüber sie sprechen möchte. Und dann gucken wir, wie wir da tiefer gehen und im Sinne der Klientin oder des Klienten dann gucken, was für sie die bestmögliche Lösung ist, die nächsten Schritte, wie das Mindset irgendwie angepasst werden kann, wenn man merkt, es gibt bestimmte Glaubenssätze, die die Person nicht sich entwickeln lassen, weil sie irgendwie einschränkend sind. Und dann kann man überlegen, okay, was wäre hilfreicher und kraftvoller als Glaubenssatz und sich solche Prozesse auch mal bewusst zu machen. Also das ist eigentlich auch ein großer Teil der Tätigkeit, weil viele Leute wissen gar nicht, welche Gedankenkarusselle oder welche Glaubenssätze tagtäglich ablaufen und was für einen Effekt das auf ihr Verhalten und ihre Entwicklung hat.
Das ist wahnsinnig interessant. Da ist sie wieder die Denkpartnerin, die Denkbegleitung, die du vorhin erwähnt hast. Also du coachst unter anderem nach der südafrikanischen Ubuntu-Philosophie, bei der einer der zentralen Gedanken lautet, ich bin, weil du bist, was so wunderbar die Verbundenheit zwischen uns Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wie fließt das in deine tägliche Arbeit ein?
Also der Unterschied zu dem, was ich in diesem Solution Focus gelernt, also in dem fang nochmal an. Für mich das Besondere an Ubuntu ist, dass, wie du schon gesagt hast, es auf die Verbundenheit ankommt. Also für mich dann als Coach versuche ich mich in die andere Person auch energetisch einzufühlen. Also was passiert gerade mit der anderen Person? Weil in der Philosophie wir davon ausgehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, unabhängig von Klasse, Geschlecht, Bildungsstandard und solchen Sachen. Also weil wir sind alle Menschen. Ja, und als Menschen sind wir miteinander verbunden. Und das ist der wichtigere Aspekt und auch ein bisschen unterschiedlich ist. Und das mache ich aber oft, wenn ich mit Menschen aus dem afrikanischen Kontext arbeite, da gibt es mehr diese Wir-Kultur, also wo es nicht nur darum geht, was will ich eigentlich als Individuum und wie kann ich, wenn ich nur auf mich schaue, mich weiterentwickeln, sondern in dem Kontext, wo es eine Wir-Kultur gibt, wird auch sehr viel mehr die Gemeinschaft mit einbezogen. Was für einen Effekt hat das auf die Gemeinschaft, wenn ich mich so und so entwickle? Also das ist noch eine andere Art Selbstreflexion, weil ich nicht nur an mich denke, sondern auch auf die Auswirkungen an meinen Clan, auf meine Verwandten, Extended, also sozusagen das größere Familiensystem. Und aber das Besondere ist eigentlich sozusagen energetisch auch zu erspüren, was geht da gerade bei dem anderen vor und nicht nur so auf der logischen, analytischen Ebene mit Menschen zu arbeiten.
Ja, wie schön. Wir haben, als wir das Gespräch vorgeplant haben, dann irgendwann gemerkt, oh, wir haben gar nicht so viel Fragen zu spezifisch Frauen gestellt, was eigentlich ja der Kern dieses Podcasts ist. An dieser Stelle, glaube ich, kann man das aber gut machen, weil ich den Eindruck habe, dass diese Gedanken bei Frauen sehr resonieren, über Gemeinschaft auch nachzudenken, wenn es darum geht, über Veränderungen nachzudenken. Es ist einfach ein anderer Rahmen, der nicht nur darauf fokussiert, wo will ich hin, sondern auch, was prägt das vielleicht noch mit. Würdest du das so spiegeln können?
Das würde ich so spiegeln, weil Frauen denken mehr in der Gemeinschaft, weil sie Kinder haben. Also Männer haben ja auch Kinder, aber sozusagen meistens die Frauen, die, sag mal, Caregiver oder die mehr in der Erziehungsarbeit sind. Und dann auch, also wir als Frauen denken automatisch mehr Menschen mit. Das ist, glaube ich, zum Teil auch in unserem Naturell angelegt, diese fürsorgliche Art, die bei vielen Frauen ausgeprägt ist. Und ich denke schon auf jeden Fall, dass das ein Aspekt ist, den man da berücksichtigen kann.
Frauen denken mehr Menschen mit, gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das würde ich auch so unterstreichen. Wir kommen schon fast zum Abschluss unseres Gesprächs. Ein weiterer Schwerpunkt deiner Arbeit, vor dem du auch in dem Vorgespräch auch gesagt hast, dass es fast im Moment den Schwerpunkt ausmacht, ist Career Fulfillment. Career Fulfillment und Transition zusammengedacht als Arbeit. Was verbindet denn diese beiden Felder?
Die beiden Felder verbindet, ist, dass oft eine Unzufriedenheit entweder im Beruf oder in der beruflichen Rolle dazu führt, dass jemand sich verändern will, weil er mehr Erfüllung im Beruf möchte. Und so kommen die beiden dann zusammen. Ich verstehe Beruf auch oft als Berufung, weil das ist eigentlich dann, wenn der Beruf Berufung ist, dann macht es ja ganz viel Spaß und dann ist man da, wo man denkt, dass man hingehört und wirklich den größten Einfluss und Impact haben kann auf andere, auf die Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, wo es richtig spannend ist in der Arbeit mit den Menschen, aber auch wo für die Individuen, wo man richtig merkt, so jetzt kommen sie in den Flow, das ist so dieser Bereich, wo sie wirklich sich verwirklichen können und auch das Gefühl haben, ich mache hier nicht nur einen Job, um am Ende des Monats mein Gehalt zu bekommen, sondern ich bringe mich als ganze Person mit meinem Können, mit meinem Wissen, aber auch mit meiner Begeisterung ein.
Und auf deinem Berufsprofilen, die ich kenne, steht aber noch ein dritter Begriff, das ist Empowerment Coaching. Was verbindest du damit? Was steckt dahinter?
Also Empowerment Coaching ist für mich Menschen zu ermutigen. Also ich habe mich besonders auch auf eine Gruppe spezialisiert, also Neudeutsch heißt das jetzt BIPOC, das bezeichnet schwarze Menschen und People of Color, weil wir nicht so viele Menschen aus diesen Gruppen sehen in Führungspositionen und ich mir wünschen würde, dass sich das ändert. Es gibt sehr viele strukturelle Gründe, weshalb Menschen aus diesen Gruppen nicht so viel vertreten sind in solchen Positionen und auch Unconscious Bias, alles was dazugehört. Und da ich auch jemand bin, der zu dieser Gruppe gehört, habe ich da halt besonders ein Interesse daran. Es gibt so tolle Menschen in dieser Community und es ist manchmal schade, dass aufgrund struktureller Gegebenheiten bestimmte Hürden nicht genommen werden, weil es den Menschen zu anstrengend ist. Und da unterstütze ich halt mit Analyse von Glaubenssätzen, was hat man aufgenommen, wenn man in dieser Gesellschaft als zum Beispiel als schwarzer Mensch aufgewachsen ist, welche Glaubenssätze habe ich verinnerlicht, wo kann ich bei mir selber internalisierten Rassismus feststellen, weil ich ständig mit irgendwelchen Botschaften konfrontiert worden bin und wo stoppt mich das vielleicht in meiner beruflichen Entwicklung? Und das ist sozusagen der Empowerment-Teil und ein Career-Fulfillment-Teil oder Karriere-Erfüllung, Erfüllung im Beruf finden. Da geht es wirklich darum, wo finde ich den Punkt bei der Arbeit, wo ich merke, die Arbeit macht mir richtig Spaß, das will ich machen und ich setze die Stunden nicht nur ab.
Afia, vielen, vielen Dank. Und für euch da draußen, wenn ihr noch weitere Fragen an Afia habt, dann habt ihr das große Glück, sie persönlich treffen zu können, nämlich am 8. Mai beim Emotion Women's Day, da wird sie sprechen. Wir bedanken uns für heute. Ich danke dir für die Horizonterweiterung und das wunderbar, wunderbar interessante Gespräch. Schön, dass du da warst.
Herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke.
Genau. Und in den Shownotes werden wir verlinken, wie ihr Afia als Denkpartnerin für euch gewinnen könnt. Genau, wie ihr sie erreichen könnt. Vielen Dank.